worum ging es Wallraff eigentlich? Also was war sein politisches Programm? Was war sein Profil? Woran hat er geglaubt? Er hat eine bestimmte Idee von Köln. Und man kann sagen, diese Idee, die zieht sich eigentlich die ganze Zeit so durch. Ihm geht es eigentlich immer um Köln an erster Stelle.
Hallo und herzlich willkommen zu Eine Geschichte der Stadt Köln. In dieser Schnipselfolge erkunden wir das umfangreiche Leben von Ferdinand Franz Wallraff. Wieso, weshalb, warum und mit wem, das erfahrt ihr gleich ausführlich. Ich fasse mich im Intro extra kurz, möchte euch aber darauf hinweisen, dass die folgende chronologische Podcast-Folge hierfür entfällt. Dafür bekommt ihr im Folge nun 3 tolle Schnipselfolgen mit hochinteressanten Themen und vor allem herausragenden Experten, von der diese Podcast-Folge die 2. dieser Reihe ist. Ein fairer Deal, oder? Und wenn diese Folge ohnehin erst nach dem 18. März 2024 hört, ist diese Info für euch sowieso nicht mehr relevant, aber genug vom Organisatorischen, ab ins Intro und in die Folge. Ferdinand Franz Wallraff, der große Ehrenbürger der Stadt Köln. Nach ihm ist ein Platz in direkter Nähe zum Kölner Dom benannt und ein großes Kunstmuseum trägt seinen Namen. Ferdinand Franz Wallraff ist vor 200 Jahren verstorben und hat seiner Heimatstadt einen riesigen Kunstschatz hinterlassen. Das ist einer der Gründe, warum Köln im Jahre 2024 auf ganz vielfältige Art und Weise diesen großen Kölner würdigt. Denn Wallraff war vieles: Lehrer, Professor, Unidirektor, Lokalpatriot, Politiker, er lehrte Medizin, Botanik, Geschichte und was weiß ich noch alles. Er war aber auch ein großer Kunstsammler und Anhänger der Aufklärung. Ferdinand Franz Wallraff wurde 1748 in Köln geboren und starb 1824 eben da. Er hat damit im Laufe seines Lebens eine der großen Umbruchsphasen der Kölner Stadtgeschichte hautnah miterlebt. Aufgewachsen erstarrten aus spätmütterlichen Zeiten stammenden Strukturen einer einst großen, wohlhabenden, freien Reichsstadt erlebt er den Untergang einer jahrhundertelangen Ordnung in Köln mitsamt persönlichen Konsequenzen für sein eigenes Leben. Diese Umbruchszeit der Kölner Stadtgeschichte möchte ich in dieser Folge für euch nachzeichnen. Und ich bin froh, mit Sebastian Schlinkheider einen wahren Experten auf diesem Feld gefunden zu haben, der seine Doktorarbeit über eben jenen Ehrenbürger verfasst hat. Guten Tag.
Hallo.
Zum Einstieg. Wie sah die Welt von Ferdinand Franz Wallraff aus während seiner Kindheit und Jugend? Also wie sah das Köln der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aus?
Ja, also der einzige Glanz der spätmittelalterlichen freien Reichsstadt ist lange dahin. So zumindest nehmen es viele Zeitgenossen wahr. Köln gilt als eine sehr katholische Stadt, als eine intolerante alte Reichsstadt mit einem riesigen Armutsproblem, Bettlerinnen und Bettler in den Straßen. Köln wirkt schmutzig, dunkel, unzugänglich, mit längst verkommenen Institutionen, wie zum Beispiel der Herrschaft der Gaffeln, also der Kölner Zünfte, die auch den Rat wählen, und der altehrwürdigen Universität. Während im Rest Europas, wir sind mitten im Zeitalter der Aufklärung, eben ein neuer Geist Einzug hält. Man muss dabei beachten, dass die meisten Reiseschriftsteller dieser Zeit, die so über Köln berichten, selbst Protestanten sind und häufig auch Aufklärungsanhänger waren. Dadurch sind sie natürlich voreingenommen und es ist bei vielen auch gar nicht klar, wie viel Augenzeugenschaft in ihren Berichten liegt und wie viel sie einfach ausgeschmückt oder abgeschrieben haben. Trotzdem, Köln wird auch in Köln selbst als eine Stadt wahrgenommen, in der sich vergleichsweise wenig bewegt und bewegen lässt. Der Historiker Gerd Schwerhoff hat versucht, das in einem umfangreichen Band in der Reihe Geschichte der Stadt Köln genauer zu untersuchen und dabei auch mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. Letztlich räumt er aber selbst ein, dass sich dieses Untergangsszenario auch nicht ganz auf den Kopf stellen lässt.
Köln, eine Stadt, die sich nicht bewegt und der sich nichts bewegen lässt, da könnten manche ja sogar sagen, es ist ein Ist-Zustand, aber das ist jetzt nur mein persönlicher Kommentar dazu.
Da kommen wir gerne später nochmal drauf zurück.
Okay, ich bin gespannt. Jetzt haben wir gelernt, wie Köln zu jener Zeit aussah, aber kommen wir auch mal zu Wallraffs persönlichen Umfeld. Aus welchen Kreisen stammte Wallraff eigentlich und was hatte er für gesellschaftlichen Status und wie ist er vielleicht auch gesellschaftlich aufgestiegen in jener Zeit?
Ferdinand Franz Wallraff ist 1748 geboren. Und er ist ja an der Universität aufgestiegen. Vielen Zuhörerinnen und Zuhörern wird gar nicht so klar sein, dass das Universitätswesen lange Zeit sehr eng mit der Kirche verbunden war, kirchlichen Ursprungs war. Und deswegen war eine geistliche Karriere in der Zeit sehr, sehr wichtig, auch um einen sozialen Aufstieg an der Universität zu ermöglichen. Denn Wallraff stammte aus dem Haushalt eines Schneidermeisters. Das war ein etablierter Handwerker in Köln. Der Familie ging es durchaus gut. Aber eine universitäre Karriere war ihm eigentlich nicht vorgezeichnet. Das ist ein bisschen vergleichbar auch mit dem heutigen Phänomen, dass Kinder aus nicht-akademischen Haushalten eine kleinere Chance haben, eine universitäre Bildung erfolgreich zu absolvieren. Wallraff hat später immer wieder auch versucht, seiner Familie eine patrizische Herkunft, also eine Herkunft zu den alten Geschlechtern der Stadt Köln, anzudichten oder sie zu rekonstruieren. Das kann man so ein bisschen als Versuch eben werten, sich in eine alte Tradition einzuschreiben. Wallraff hatte das aber gar nicht unbedingt nötig, weil er ein begabter Schüler gewesen sein muss, zumindest wird das immer so berichtet. Und er wurde in Köln auch gefördert. Das Ehepaar Menn, das ist der Chemieprofessor Johann Georg Menn und seine Ehefrau Dorothea Menn-Schauberg, die haben Wallraff im Prinzip unter ihre Fittiche genommen. Er hat sogar eine Zeit lang bei ihnen gelebt und bei denen gingen eben Künstler und Intellektuelle ein und aus und es gab eben Diskussionen und Wallraff kam in Kontakt mit ganz vielen Inhalten, auch aufklärerischen Inhalten und hat da sehr davon profitiert. Die damalige Universitätsstruktur basierte zunächst auf den drei städtischen Gymnasien. Die haben zusammen gleichzeitig auch die sogenannte Artistenfakultät gebildet. Heute würde man sagen die Philosophische Fakultät. An der hat man so ein Grundstudium absolviert und danach kamen dann die sogenannten drei höheren Fakultäten, Jura, Theologie und Medizin. Und zu der medizinischen Fakultät dazu gehörte auch das, was wir nach unserem heutigen Verständnis Naturwissenschaften nennen würden. Ja, und für eine dieser drei Fakultäten musste man sich eben entscheiden. Wallraff ist eben am Ende an der medizinischen Fakultät gelandet. Er hat früh in seiner Karriere sich auch schon entschieden, die Priesterweihe zu empfangen. Er wurde also schon 1772 Priester. Und damit eröffneten sich im Prinzip auch die Möglichkeiten, an der Universität Einkünfte zu bekommen, weil die Lehrstühle sehr, sehr eng verbunden waren mit Ämtern, die nur Geistliche einnehmen konnten. Lange Zeit war er am Gymnasium Montanum als Lehrer unterwegs und dann hat er sich an der medizinischen Fakultät bis zum Professor hochgearbeitet. 1784 hat er einen Lehrstuhl für Botanik erhalten. Zu der Zeit sammelt er auch schon übrigens vor allem Bücher und naturkundliche Gegenstände für den Unterricht. Und sein Lehrstuhl wird dann in den 1780er Jahren später noch um die Fächer Naturgeschichte und Ästhetik erweitert. Er hat also versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen ja, dem, was wir heute Naturwissenschaften nennen würden, und auf der anderen Seite vielleicht den Geisteswissenschaften und eben auch künstlerischen Aspekten, Aspekten der Frage nach, was ist eigentlich Schönheit und wie kann eine Gesellschaft davon profitieren, wenn sie ein Verständnis von Schönheit hat. Wallraff wird 1793 dann sogar zum Rektor der Universität gewählt, vor allem durch die medizinische Fakultät. Und ganz interessant daran ist, dass ihm zu der Zeit noch gar nicht klar sein konnte, dass er der letzte gewählte Rektor der Universität Köln sein würde.
Damit steht natürlich fest, Wallraff war durchaus durch großzügige Förderung aus seinem Umfeld ein sozialer Aufsteiger. Aber die Zeichen der Zeit stehen auf Veränderung. Denn 1794 wird Köln von französischen Revolutionstruppen erobert. Warum ist dies so eine Zeitenwende für die Stadt, aber auch für Wallraff als Mensch persönlich?
Ja, also Köln war jahrhundertelang, sehr lange Zeit, von keiner auswärtigen feindlichen Macht erobert worden. Und wir haben es eben schon angedeutet, die Beobachter von außen haben das so gesehen, aber man konnte es in Köln eben auch immer wieder nachvollziehen, dass viele der Strukturen, die im Spätmittelalter etabliert wurden, zum Beispiel eben die Ratsherrschaft, die 1396 mit dem Verbundbrief festgeschrieben war, bis dato eigentlich immer noch in Kraft waren. Mit den revolutionären Idealen Frankreichs ändern sich da natürlich die Voraussetzungen sehr stark. Also Frankreich erobert Köln 1794, Köln ergibt sich kampflos und die Stadtschlüssel werden am 6. Oktober 1794 den französischen Truppen übergeben. Und dann beginnt erstmal eine Zeit der Besetzung. Da kann man sagen, ändert sich noch gar nicht so viel. Da ging es vor allen Dingen erstmal darum, Geldzahlungen, Kontributionszahlungen und auch Ausstattungen für die französischen Truppen aus der Stadt zu bekommen. Und Stück für Stück wird dann aber Köln in, und übrigens auch das ganze linksrheinische Territorium, der Rhein wird jetzt die neue Grenze, in den französischen Staat integriert. 1801 wird das Rheinland eben offiziell französisch. Und dann ändert sich natürlich eine ganze Menge. Zum Beispiel gibt es im Zeitalter der Französischen Revolution, im französischen Staat, eine Berufsfreiheit. Das heißt, die Gaffeln, die vorher bestimmt hatten in Köln, wie viele Handwerksbetriebe und wie viele Handwerksmeister etc. es gibt, verlieren ihre Macht und ihren strukturierenden Einfluss. die mittelalterliche Verfassung wird aufgehoben. Es gibt Religionsfreiheit, das ist in Köln tatsächlich etwas Neues. Köln hatte noch am Vorabend der Französischen Revolution, am Ende der 1780er Jahre, noch einmal formell bestimmt, dass es eine katholische Stadt ist, in der Protestanten gar kein Recht hatten, offiziell sich niederzulassen oder ihrer Religion nachzugehen. Die Klöster werden aufgehoben und die Stifte, das ist in Köln natürlich auch ein riesiger Faktor, weil diese Institutionen sehr wohlhabend und einflussreich in Köln gewesen waren. Ja, und Wallraff bewegt sich jetzt in dieser französischen oder sagen wir französisch gewordenen Gesellschaft. Und es ist ganz interessant zu sehen, Wallraff hat ein immer wieder wechselndes Verhältnis zu den neuen Machthabern. Am Anfang verweigert er den Eid auf die französische Verfassung, den hätte er eigentlich schwören müssen, und er schart einige einflussreiche andere Universitätsvertreter, wie zum Beispiel die meisten Dekane, um sich, also die Leiter der Fakultäten, und gemeinsam erklären sie, dass sie den Eid auf die Verfassung nicht schwören werden. Jetzt hat man versucht, das vor allen Dingen im 19. Jahrhundert als eine Handlung aus deutschem Patriotismus zu deuten, aber zum einen kann man dazu sagen, dass Wallraff in einer Zeit gelebt hat, wo es eben diese Vorstellung von einer deutschen Nation noch gar nicht so virulent gab. Und Wallraff selbst hatte eigentlich Deutschland oder die deutsche Nation noch gar nicht als einen Rahmen im Hinterkopf, in dem er sich bewegt. Und natürlich hat es auch strategische Gründe, diesen Eid zu verweigern. Es könnte darin zum Beispiel ein Versuch gelegen haben, die Unabhängigkeit der Universität zu bewahren oder vielleicht auch erstmal abzuwarten, ob sich die politische Großwetterlage vielleicht noch einmal ändert. Tatsächlich ist es aber so, dass Köln für fast 20 Jahre zu Frankreich gehört und eben eine französische Stadt ist. Die Kölnerinnen und Kölner werden französische Staatsbürger, sie können das Staatsbürgerrecht beantragen, und sogar Kölns Straßen werden ins Französische übersetzt. Und insgesamt kann man sagen, dass Wallraff in der französischen Zeit, obwohl er am Anfang eben ein bisschen diesen hakeligen Start mit der Eidverweigerung hat und auch abgesetzt wird als Rektor, das muss man vielleicht noch dazu sagen, tatsächlich ist die französische Zeit insgesamt der Höhepunkt seines Schaffens, denn er arrangiert sich sehr schnell mit den neuen Verhältnissen und er wird auch von den französischen Behörden immer wieder ins Vertrauen gezogen. Er bekommt zum Beispiel den Auftrag, die Übersetzung der Straßennamen vorzubereiten, und tatsächlich nutzt er diese Gelegenheit, nicht nur die Straßennamen zu übersetzen. Er hätte einfach sagen können, ich nehme einfach die ganzen deutschen Straßennamen und übersetze sie eins zu eins ins Französische, sondern er entwickelt ein großes Programm, die ganzen Straßennamen umzubenennen. Und dabei versucht er unter anderem missliebige Namen, die ihm nicht gefallen haben, loszuwerden für Köln, wo er gesagt hat, das ist ein bisschen unangenehm, wenn man solche Straßennamen hat. Es gab zum Beispiel eine Pissgasse, die benennt er um, und eine Kotzgasse. Und was es eben auch noch damit auf sich hat, ist, dass er versucht, bestimmte Elemente der kölnischen Geschichte, vor allen Dingen der antiken kölnischen Geschichte, über die Straßennamen direkt in den Stadtraum zu übertragen. Das heißt, er macht richtig so eine Art programmatische Idee, Straßennamen können Geschichte erzählen. Er ist auch daran beteiligt, den Friedhof Melaten zu gestalten. Ich sage jetzt extra, er ist daran beteiligt. Es wird immer sehr häufig behauptet, er hätte den Friedhof geplant, und mir ist persönlich aber bisher keine Quelle in die Hände gefallen, die wirklich belegen würde, dass er da mit einem Reißbrett den Entwurf für den Friedhof Melaten angelegt hätte. Was er vor allen Dingen gemacht hat, ist Inschriften für diesen Friedhof zu schreiben. Er hat zum Beispiel die Inschrift am Eingangstor, wo eben groß zu lesen ist, dass es ein den sterblichen Überresten der Agrippinenser, also der Kölner, geweihter Ort sei, an dem man sich befindet, und so weiter hat er dort angebracht. Er hat Napoleon 1804 getroffen, das heißt, er verkehrt da wirklich auch in höchsten gesellschaftlichen Kreisen. Er ist letztendlich derjenige, der Napoleon federführend die Stadt präsentiert bei seinem Besuch 1804. Und man kann eben sagen, diese 20 Jahre dauernde Herrschaft des französischen Staates oder des französischen Kaiserreiches am Rhein ist für Wallraff eben insgesamt keine schlechte Zeit. Im Januar 1814 ist die französische Herrschaft dann mit einem Schlag wieder vorbei, weil dann eben verbündete Truppen Österreichs, Preußens und Russlands das Rheinland besetzen oder eben in ihrer eigenen Wahrnehmung befreien. Napoleon wird eben nach mehreren militärischen Fehlschlägen auch dazu gebracht, als Kaiser abzudanken, und die französische Herrschaft in Köln endet. Dann gehört Köln nach der Neuordnung der europäischen Verhältnisse zum Königreich Preußen, und Wallraff muss sich im Prinzip wieder neu arrangieren, und man kann es so sagen, er schafft auch das ganz gut, also er huldigt pflichtgemäß den preußischen König und ist eben auch mit Intellektuellen in Preußen, wie zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe, persönlich bekannt, den er auch in einer ausführlichen Gelegenheit durch Köln führt und ihm seine Sammlung zeigt. Was sich aber immer stärker zeigt, ist, dass Wallraff im Prinzip eine Haltung hat, der ganz egal ist, welche politische Struktur es gerade ist, zu der Köln gehört, sondern ihm geht es eigentlich immer um Köln an erster Stelle. Man könnte also ein bisschen sagen, Colonia first, wenn man so möchte. Das wurde auch in einer Ausstellung zu Wallraff schon einmal so formuliert. Und was Wallraff zum Beispiel tut in der preußischen Zeit, ist sich daran beteiligen, dass Kunstgegenstände, die in der französischen Zeit nach Paris gebracht wurden, wieder zurückgeholt werden. Er schreibt dazu eine Denkschrift und macht das so ein bisschen im Tandem mit Eberhard von Grote, der in Paris unterwegs ist und dort versucht, eben die verschiedenen Kunstgegenstände zurückzuholen. Und ein ganz zentrales Kunstwerk ist das Rubensbild, die Kreuzigung Petri. Das ist deshalb für Köln so wichtig, weil man zu der Zeit damals angenommen hatte, Rubens wäre ein kölscher Jung gewesen, also wäre in Köln geboren. Und dieses Gemälde wird dann 1815 in einem großen, ja man muss schon fast sagen, Triumphzug wieder nach Köln gebracht. Wallraff ist außerdem weiterhin Lehrer am Preußischen Gymnasium, also in dem Gymnasium, was es dann in Köln eben gibt, und kümmert sich in der Zeit natürlich auch um seine Sammlung. Und 1823, sehr zum Ende seines Lebens hin, wird er zu seinem 75. Geburtstag und gleichzeitig 50-jährigen Priesterjubiläum von der Stadt groß gefeiert und geehrt.
Das war natürlich jetzt ein sehr dichter Ritt durch die Kölner Stadtgeschichte und auch durch Wallraffs Leben generell, aber etwas, was die Kölner sehr geschmerzt hat in jener Zeit, im Übergang zu Frankreich und dann nach Preußen hin, war das Ende ihrer alten Universität, die wirklich eine der ältesten Universitäten Deutschlands war, die bereits schon im 13. Jahrhundert Wurzeln zurück zu Albertus Magnus und seiner Dominikanerschule hatte. Doch am 28. April 1798 stand fest, die Uni wird auf Geheiß der französischen Regierung geschlossen. Aber interessanterweise auch nach dem Ende der französischen Herrschaft gelang es nicht, unter nun preußischer Ägide die Uni wiederzubeleben. Man hätte ja sagen können, Köln, die größte Stadt des Rheinlandes, hat doch natürlich eine Uni verdient. Wieso kam es zu keiner Wiederbelebung?
Ja, das ist eine sehr interessante und spannende Frage, die immer wieder in Köln gestellt wird, weil wir in Köln da ja wirklich einen sehr großen Bruch auch in der Universitätsgeschichte haben. Ich werde das gleich ein bisschen skizzieren zeitlich. Im Prinzip kann man das so sehen, dass in dieser frühen preußischen Phase, in den ersten Jahren der preußischen Herrschaft, die beiden Städte Köln und Bonn sehr stark um die Gunst der preußischen Machthaber konkurrieren und dass sie versuchen, eben beide für ihre Stadt eine Universität wiederzuerlangen. Beide Universitäten waren ja geschlossen worden in der französischen Zeit. Dazu muss man wissen, dass es in der französischen Revolution und auch dann im napoleonischen Kaiserreich eben ein anderes Bildungssystem gab und da gab es eben nicht mehr diese klassischen Universitäten und man wollte diese natürlich auch als Ort, an dem sich vielleicht auch abweichendes oder widerständiges Denken entwickeln könnte, schließen. Man hat also alle Schulen reformiert. Und Köln hat immer versucht, in dieser französischen Zeit so zu tun, als wäre die Universität eigentlich gar nicht geschlossen. Es gab dann eine sogenannte Zentralschule. Das war eine der Schulformen, die es im französischen Staat gab. Und man hat damals dann immer gesagt, ja, das ist die Zentralschule, das wissen wir, aber wir nennen das ein bisschen anders. Wir sagen, das ist die Kölner Universität, die jetzt als Zentralschule organisiert ist. Das war so ein bisschen so eine Strategie, mit der man eben versucht hat, diese Tradition aufrechtzuerhalten. Wallraff war auch an dieser Zentralschule übrigens auch als Lehrer wieder sehr etabliert und hat eine wichtige Rolle gespielt und hat dort erst einen Lehrstuhl für Geschichte inne gehabt, den er dann aber für Belletre, also für schöne Wissenschaften eingetauscht hat. Ja, am Ende ist es so, die Universität Bonn bekommt in der preußischen Zeit den Zuschlag. 1818 wird also in Bonn wieder eine Universität eingerichtet. Und wenn man das ein bisschen versucht zu rekonstruieren, wie kam das? In beiden Städten, in Köln und Bonn, gab es jeweils Denkschriften und eben den Versuch, dafür zu plädieren, dass die Stadt eben verdient hätte, eine Universität zu haben. Wallraff hat eine sehr ausführliche Denkschrift geschrieben, da hat er sehr weit ausgeholt und versucht, eben die Universität in einer sehr breit angelegten Betrachtung der Stadtgeschichte zu verankern. Und vielleicht war das ein bisschen die falsche Strategie, weil einer der Gründe, der häufig angeführt wird, eben ist, dass gerade die Bonner Kurfürstliche Akademie, die 1786 erst zur Universität geworden war, eben als moderner gegolten hat. Also man hat gesagt, die Universität, die es in Bonn gab, die ist irgendwie insgesamt etwas moderner, die hat nicht diese ganz tiefgreifende alte katholische Tradition, Und Bonn hat eben auch versucht, die neue Universität möglicherweise noch etwas stärker für sich zu gewinnen, deshalb, weil es eben in der französischen Zeit sehr an Bedeutung verloren hatte. Es war die ehemals erzbischöfliche und kurfürstliche Residenzstadt, also der Erzbischof von Köln war ja der Kurfürst von Kurköln, der dort residiert hat in Bonn. Und Bonn hatte eben auf einen Schlag sehr, sehr viele Dinge verloren. Und vielleicht hat man es dadurch eben etwas besser geschafft zu argumentieren, zusätzlich zu dieser Modernität, dass Bonn es ein bisschen mehr verdient hätte. Vielleicht haben die preußischen Machthaber, die ja auch traditionell Protestanten waren, auch den alten katholischen Verhältnissen und diesem katholischen Image in Köln nicht so vertraut. Jedenfalls 1818 wird eine Universität eingerichtet in Bonn. Und in Köln dauert es dann tatsächlich noch mal 100 Jahre länger und es ist ein großer anderer politischer Umbruch, nämlich unter Adenauer, in dem eben eine Universität zu Köln wieder begründet wird. Und das ist auch der Grund, warum unsere Universität hier, die Universität zu Köln, vor ein paar Jahren 100-Jähriges gefeiert hat, während die Universität in Bonn schon ein Jahr früher ihr 200-Jähriges feiern konnte.
Etwas, was mir bei der Recherche zu Wallraff aufgefallen ist und was seine Biografie betrifft, was ich gerne nochmal anführen möchte, ist die Frage, war jetzt Ferdinand Franz Wallraff ein Lokalpatriot, also Colonia First, wie du gesagt hast, oder war er auch ein Opportunist? Man könnte meinen, er habe sich drei völlig verschiedenen politischen Ordnungen immer wieder aufs Äußerste angebiedelt. Erst dem alten katholischen System, dann dem revolutionären Frankreich, am Ende dem protestantischen Preußen. Ich habe da auch von einem Spottlied gehört, was wohl Wallraff geschrieben haben soll über die Franzosen, die gerade wirklich erst vor einer Stunde gefühlt die Stadt verlassen haben soll, wobei er doch eben in diesen 20 Jahren eine hervorragende Karriere im französischen Köln hingelegt hatte. Da könnte man doch eigentlich ausrufen, er wäre ein Opportunist gewesen.
Ja, die Frage hat man sich im Nachhinein tatsächlich öfter gestellt. Worum ging es Wallraff eigentlich? Also was war sein politisches Programm, was war sein Profil, woran hat er geglaubt, also abgesehen davon, dass er als Priester natürlich auch eine gewisse Affinität zur Religiosität hatte. Du sprichst es ja schon an mit dieser Gegenüberstellung Opportunist, Lokalpatriot. Das hat auch schon ein Aufsatz von Klaus Pabst vor einigen Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, sich schon mal etwas angeschaut. Und tatsächlich ist es eben so, ich habe es eben schon angedeutet, Wallraff wird groß in der späten Phase der reichsstädtischen Zeit. Da ist er schon eine Person, die versucht, an der Universität aufzusteigen und sich natürlich irgendwo auch dem System eben anzuschließen. Auf der anderen Seite versucht er aber auch immer wieder etwas zu verändern und zu bewegen. Ein Beispiel, was man da anführen könnte, wäre, dass er in den späten 1780er Jahren gebeten wird, ein Reformgutachten zu verfassen für das Kölner Bildungssystem. Und da versucht er eben zum Beispiel in Richtung einer besseren Allgemeinbildung und auch in Richtung einer deutschsprachigen Bildung, nicht immer alle Texte auf Latein etc., etwas zu verändern. Das wird tatsächlich nicht so richtig so umgesetzt, wie Wallraff sich das vorgestellt hat, aber man sieht daran eben schon, er hat eine bestimmte Idee von Köln. Und man kann sagen, diese Idee, die zieht sich eigentlich die ganze Zeit so durch. In der französischen Zeit, da ist er am Anfang eben erstmal skeptisch, das haben wir eben schon gehört, er verweigert den Eid, er holt dann später den Eid aber in einer sogar noch verschärften Fassung nach. Dann ist er der Führer Napoleons durch die Stadt und präsentiert ihm eben das reiche kulturelle Leben, so wie er es gesehen hat in der Stadt Köln. Er versucht in Frankreich gegenüber dem Nationalkonvent in Paris zu argumentieren, dass Köln ja auch schon immer republikanisch gewesen wäre. Das heißt also, Köln hätte schon immer eigentlich die Ideen der Französischen Revolution in seiner Verfassung seit dem Mittelalter schon umgesetzt. Und ich habe eben schon gesagt, er hat auch enorm profitiert in der französischen Zeit. In dem Moment, wo die französischen Truppen Köln verlassen, veröffentlicht Wallraff ein Spottlied auf die französischen Truppen. Ich will jetzt nicht zu sehr daraus zitieren, aber unter anderem bezeichnet er dort die abziehenden Truppen als eine Legion von Ratten. Das heißt also, es ist schon wirklich sehr deftig und beleidigend, was er da sagt. Man könnte das jetzt auch wieder, wenn man das im 19. Jahrhundert nationalistisch lesen wollen würde, sagen, ja, da hat er sich jetzt sozusagen der deutsch-französischen Erbfeindschaft irgendwie angeschlossen. Tatsächlich ging es ihm aber gar nicht so sehr darum, sondern man kann im Prinzip sehen, sein Programm war immer im Blick zu behalten, was kann ich jetzt gerade tun unter den sich verändernden Voraussetzungen das dazu führt, dass Köln es möglichst gut geht. Dass Köln also eine gute Wahrnehmung hat, dass der Ruhm der Stadt und auch das Ansehen der Stadt gewahrt oder gemehrt wird und eben der Versuch, immer die Interessen Kölns zu wahren. Das heißt also, wenn man das am Ende auf diese Frage zuspitzen möchte, Lokalpatriot oder Opportunist, dann kann man eben sagen, ja, er hat sich opportun verhalten, weil er eben ein solcher Lokalpatriot gewesen ist. So könnte man es vielleicht zusammenfassen.
Das finde ich ist ein schönes Fazit zu seiner Biografie im Generellen. Nun müssen wir aber auch festhalten, Wallraffs Tod ist jetzt bei der Erscheinung dieser Podcast-Folge fast auf den Tag genau 200 Jahre her. Hat denn Ferdinand Franz Wallraff für uns, für das heutige Köln, was sich ja auch in diesen 200 Jahren massiv verändert hat und auch vergrößert hat, hat das noch eine Relevanz für uns? Kann uns Wallraff heutzutage noch irgendwie bei einem Blick auf die Stadt helfen oder ist das einfach nur pure Nostalgie, jetzt ihn dieses Jahr so groß zu feiern im Rahmen eines bunten Programms, das über das ganze Jahr lang stattfindet?
Ja, also erstmal kann man ja sagen, ein nostalgischer Blick zurück wäre ja durchaus typisch für Köln. Und Wallraff selbst hat das eigentlich immer sehr gern auch so gehandhabt. Also er hat sich sehr viel mit der Stadtgeschichte beschäftigt, vor allem mit der antiken Geschichte, die er den Zeitgenossen wieder als kulturelle Glanzzeit in der Stadtentwicklung in Erinnerung rufen wollte. Wir haben aber auch schon gehört, dass er sich eben dem Verbundbrief und der Tradition des Mittelalters durchaus verpflichtet gefühlt hat. Das heißt also, Wallraff hat immer wieder versucht, mit so einer Art von ja, geschichtswissenschaftlicher / nostalgischer Ausrichtung auf die Stadt zu blicken, um eben den Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu zeigen, ja, was für eine Stadt das eigentlich ist, in der sie leben und vielleicht auch welchen Platz sie beanspruchen kann und wie sozusagen ihr Ansehen gemehrt werden könnte. Zur Relevanz von heute. Ich würde sagen, er ist unbedingt relevant. Da kann man natürlich erstens jetzt ganz handfest daran denken, dass er durch das Erbe, also seine Sammlung, relevant ist. Er hat 1818 sein drittes Testament verfasst und in diesem Testament hat er seine gesamte Sammlung der Stadt Köln vermacht. Das sind fast 80.000 Stücke, nicht nur Kunstwerke und Bücher, sondern auch antike Büsten, Waffen, Münzen, Mineralien aus der frühen Zeit seiner Lehre, also alle möglichen Gegenstände. Und diese Sammlung, kann man sagen, die ist dann eben nach seinem Tod durch die Testamentsvollstrecker und eben Weggefährten Wallraffs geordnet worden und dann der Stadt eben offiziell übergeben worden. Und man hat dann erstmal so ein provisorisches Museum eingerichtet, das Wallraffianum. Da war die Unterbringung aber nicht so besonders gut. Und 1861 wurde dann durch das Geld des Kaufmanns Johann Heinrich Richards das Wallraff-Richards-Museum ermöglicht. Der hat also das Geld gestiftet, mit dem man eben den Bau finanziert hat. Leider hat Richards selbst die Eröffnung dieses Hauses nicht mehr miterleben können, weil er 2 Monate vorher verstorben ist. Aber 1861 hatte Köln dann eben ein großes städtisches Museum und aus diesem Museum sind eben ganz viele hervorgegangen. Auch heute sind immer noch viele der Kölner Kulturinstitutionen mit Wallraff ganz fest verknüpft. Sie haben zum Beispiel ihren Altbestand in den Sammlungen sehr häufig immer noch direkt aus Wallraffs Nachlass. Und das heißt also, es gibt ganz, ganz viele Spuren, an denen man heute immer noch sagen kann, ja, Wallraff ist kulturell total wichtig. Ich würde aber ergänzen, dass man eben nicht nur dieses Materielle, also diese Gegenstände seiner Sammlung sich anschauen muss, sondern auch ideell. Man kann nämlich Wallraffs Wirken und vor allen Dingen auch sein Image, so wie er eben im Nachhinein gesehen wurde, so deuten, dass er eigentlich am Beginn der modernen Bürgerstadt Köln gestanden hat. In der Zeit um 1800 entsteht in Köln ein neues Bewusstsein für die eigene Stadt. Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass 1823 mit dem ersten Rosenmontagszug, also dem ersten modernen Rosenmontagszug, auch der Karneval zum Beispiel seine moderne Form gefunden hat. Und Wallraff hat diese Prozesse in jedem Falle mit beeinflusst. Es wird zwar immer gesagt, er hätte das festordnende Komitee mitbegründet, das kann man sehr wahrscheinlich in das Reich der Mythen verweisen. Die Forschung ist sich da eigentlich sehr sicher, dass das ein anderer Personenkreis, ein jüngerer Personenkreis auch war. Wallraff war 1823 ja schon 75 Jahre alt. Aber Wallraff hat eben schon an der ganzen kulturellen Ausrichtung Kölns extrem mitgearbeitet. Unter anderem wird ihm zugeschrieben, dass er bei einer Gelegenheit, wo der preußische Thronfolger in Köln war, ihm nahegelegt hätte, die Redewendung Kölle Alaaf zu benutzen. Und er wird im Prinzip als derjenige gesehen, der am Beginn der Moderne eben diesen Ausspruch wieder gesellschaftsfähig gemacht hat. Er hat ihn nicht erfunden, es gibt da Vorläufer und als sozusagen volkstümlicher Ruf gab es das auch schon eine ganze Zeit lang. Aber Wallraff hat eben Kölle Alaaf zu einem Motto gemacht und zu einem Ruf, den man eben in Köln in der Öffentlichkeit benutzen kann, um damit eben auch die Kölnerinnen und Kölner zu begeistern. Und das prägt uns natürlich bis heute. Ich habe mich in meiner Doktorarbeit ganz ausführlich damit beschäftigt, wie Wallraff in den letzten 200 Jahren in Köln eigentlich gesehen wurde und was für eine historische Figur er eigentlich ist. Und da wird ihm eben regelmäßig eine ganz zentrale Rolle für die Stadtgeschichte bescheinigt. Man könnte eben fast formulieren, er ist so eine Art Gründungsfigur, aber eben eine moderne Gründungsfigur, fast so wie Agrippina, die antike Gründerin. Und ganz interessant ist aber, eins war Wallraff trotzdem nicht, und da kann ich jetzt zum Anfang unseres Gesprächs nochmal zurückgehen. Du hast Wallraff am Anfang ja als Ehrenbürger der Stadt bezeichnet. Und tatsächlich ist er kein offizieller Ehrenbürger. Er ist nicht zum Ehrenbürger ernannt worden, es gab keine Ernennungsurkunde oder so etwas. Es gab tatsächlich diesen Ehrenbürgerstatus zu dieser Zeit noch gar nicht. Das kam dann erst später im 19. Jahrhundert. Wallraff ist dafür aber etwas viel Kölscheres und etwas viel Individuelleres. Er wird nämlich bis heute immer wieder mit dem Titel Erzbürger bezeichnet. Und wenn wir da an Erzbischof oder Erzfeind denken, dann kann man, glaube ich, ganz gut sagen, ein Erzbürger ist ein ganz besonderer Bürger. Er ist so eine Art Inbegriff eines Kölner Bürgers. Und diesen Titel gibt es offiziell gar nicht. Also der wird nicht von der Stadt verliehen, sondern er wird ihm einfach zugeschrieben. Da ist sein erster Biograf, Wilhelm Smets, ein Schriftsteller, nicht ganz unschuldig dran. Der benutzt diesen Titel Erzbürger immer wieder in seiner ersten Wallraff-Biografie, die erscheint übrigens schon direkt 1824, also ziemlich direkt nach Wallraffs Tod. Und man könnte eben sagen, für Smets ist es so ein bisschen so ein Werbeslogan. Und dieser Slogan hat sich bis heute immer wieder weitergetragen und verselbstständigt. Und man könnte sagen, der Erzbürger ist so ein bisschen der Ehrenbürger der Herzen, so ein bisschen ein ganz früher Ehrenbürger der Herzen in Köln. Und mit diesem Erzbürger verbindet sich eben das, was wir heute immer noch gegenüber Wallraff im Kopf haben, also eine Person, die sich für die Belange ihrer Stadt einsetzt, die unermüdlich immer wieder versucht, eben positiv auf die Entwicklung der Stadt einzuwirken und die eben auch Opfer und Mühen in Kauf nimmt, um eben sozusagen dieses Motto Colonia First immer weiter zu verfolgen oder eben Köller Allah, wenn man so möchte. Das ist ganz interessant nachzuvollziehen. Das tue ich jetzt gerade in einer neuen Publikation. Die kommt pünktlich zum Jubiläum raus. Die heißt Wallraff und wir. Und da geht es genau um diese Frage, was Wallraff eigentlich für uns in Köln heute heißen kann. Wallraff war eben immer überzeugt davon, dass man aus der Stadt ganz viel machen kann. Du hast es eben schon angedeutet. Auch heute haben wir ja manchmal vielleicht das Gefühl, dass in Köln strukturelle Probleme herrschen oder dass vielleicht bestimmte Prozesse nicht so ablaufen, wie man sich das als Bürgerin oder Bürger wünscht. Und Wallraff würde eben an der Stelle, wenn wir so resigniert auf Köln schauen, was wir in Köln eben manchmal tun, mit einem energischen Kopfschütteln sagen, nein, wir müssen uns immer weiter für die Stadt einsetzen, das lohnt sich. Und eigentlich ist dieses Image, was er hat, ne, also was ihm so zugeschrieben wird und was man auch immer wieder in seinen Schriften und in seinen Handlungen nachvollziehen kann, dieses Image, das ist eigentlich in diesem Erzbürgertitel perfekt zusammengefasst und damit beschäftige ich mich vor allen Dingen in diesem Text. Das Ganze reiht sich aber ein in eine Beschäftigung, die es schon seit 2014 gibt. Wir am Lehrstuhl für die Geschichte der frühen Neuzeit von Professorin Gudrun Gersmann beschäftigen uns schon eben seit gut 10 Jahren ausgiebig mit Wallraff in ganz unterschiedlichen Medienformaten. Wir haben also ganz viele verschiedene Sachen da publiziert, teilweise gemeinsam mit Studierenden. Wir haben ganz unterschiedliche Formate da entwickelt, mit denen man sich über Wallraff informieren kann und sich auch mit Wallraffs Köln, also der Umbruchszeit, vor allen Dingen um 1800, in der Wallraff gelebt hat, in der wir uns damit eben beschäftigen. Wer sich das ansehen möchte, findet einen guten Einstieg über wallraffdigital.köln, Wallraff Digital einfach in einem Wort geschrieben. Da gibt es zum Beispiel eine Spurensuche zu Wallraffs Zeit, eine ausgiebige Beschäftigung mit seinen Testamenten und natürlich auch der Trauer um Wallraff vor jetzt fast genau 200 Jahren. Ja, 2024 ist dann natürlich ein wichtiges Jahr. Es gibt eben dieses Jubiläum, wo Wallraffs Todesjahr 1824 besonders gedacht wird. Und dieses Jubiläum wird in der Stadt mit vielen Veranstaltungen gefeiert. Da sind wir natürlich auch mit dabei als Lehrstuhl. Es gibt auch ein eigenes Jubiläumsprogramm, das findet man auf der Seite der Universitäts- und Stadtbibliothek unter dem Schlagwort Wallraff 200. Aber auch drumherum passieren eben ganz viele Sachen zu Wallraff. Man wird also noch vieles hören, lesen und sich anschauen können. Und es gibt eben Vorträge, teilweise auch Konzerte, die sich mit Wallraff beschäftigen. Und da kommt jetzt also eine ganze Menge auf uns in Köln zu. Und wer das eben digital vertiefen möchte und sich eben mit Wallraff beschäftigen möchte, der schaut einfach mal auf wallraffdigital.köln und ab dem 18. März sehr gerne auch eben in der Publikation Wallraff und wir vorbei.
Und den Link zur Publikation packt natürlich auch gerne noch in die Shownotes. Die Frage also, ob Wallraff immer noch relevant ist, ist, glaube ich, gerade in perfekter Bravour beantwortet worden. Er ist äußerst bedeutsam und ich freue mich schon auf die ganzen Veranstaltungen, die in diesem Jahr zu ihm stattfinden werden. Ich würde damit sagen, wir haben hiermit einen wirklich ersten schönen, großen Einblick in die Biografie von Ferdinand Franz Wallraff und auch der Stadt Köln bekommen in dieser Zeit, in der Wallraff gelebt und gewirkt hat. Und deshalb bleibt mir eigentlich nichts weiteres übrig, als vielen lieben Dank an Sebastian zu sagen. Danke für deine Zeit und für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein konnte.
Das war meine Folge mit Sebastian Schlinkheider über das Leben von Ferdinand Franz Wallraff und über die Stadt Köln zu seiner Lebenszeit. Wie bereits in der Folge angeklungen, finden dieses Jahr zahlreiche interessante Veranstaltungen über das Jahr verteilt dazu statt. Ich kann euch nur empfehlen, euch die Links dazu in den Shownotes anzuschauen. Die Inhalte hinter den Links sind niedrigschwellig und bequem auf dem Smartphone oder am PC abrufbar. Dort könnt ihr unter anderem historische Quellen direkt anschauen, wie Wallraffs Testamente. Und wenn ihr seine Handschrift nicht ganz lesen könnt, findet ihr dazu sogar direkt daneben eine gut lesbare Abschrift. Auch Sebastians Publikation sollt ihr euch unbedingt anschauen, die ihr ebenfalls online anschauen könnt, in den Shownotes verlinkt. Sie erscheint pünktlich zum Jubiläum am 18. März 2024. Und ja, es sei nochmal hier gesagt, es finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Da ist bestimmt was für jeden Köln-Fan dabei. Das soll es aber erst einmal gewesen sein. Weiteres Organisatorisches wie Danksagungen an Spender oder neuen Patreons dann in der nächsten chronologischen Podcast-Folge wie gewohnt. Daher bleibt es mir am Ende nur zu sagen, empfehlt mich weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und madet jod.